D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und darin beantworten wir die elementarste aller Fragen. Mieten oder kaufen? Ich wohne ja ehrlich gesagt zur Miete, weil ich nicht so leben könnte wie Ralf.
Angst machen einem diese Riesenschulden, die ich natürlich habe dadurch. Ja, das ist so in etwa 500.000.
500.000 Euro, weil gekauft. Das geht für Neil zum Beispiel überhaupt nicht.
Ich glaube, das ist jetzt für mich auch eher so eine Typfrage. Also das Gefühl, auch mit so 500.000 Schulden zu leben.
Was seid ihr denn für Typen? Kaufen oder mieten? Die Radiowissen-Redakteur Pascal Fischer. Du hast die Sendung mitgeplant. Kaufen oder mieten?
Ich habe gekauft. Vom Kopf her. Das Herz will auf die Couch gerne. Das will da auch sein. Aber ein bisschen Angst ist noch da.
Das sagt Pascal Fischer. Ich bin Sven Präger. Ich will zur Miete, weil ich einfach meine Freiheit behalten will.
Ich habe das auch immer gedacht mit dieser Freiheit, ne? Aber irgendwann wird man dann ja realistisch.
Mieten oder kaufen, so oder so.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Mieten oder kaufen, lebst du schon? Die D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz am Mittwochabend. Und jetzt kommt was, was für mich nie und nimmer in Frage kommen würde. Und ich würde es auch von keinem verlangen wollen. Wohnen im Haus des Schwiegervaters. Nennt mich irrational oder bekloppt, das würde ich nie mal geschenkt nehmen, glaube ich. Doch Julia macht genau das. Ist 30 Jahre alt, wohnt in Gelsenkirchen. Julia, warum machst du das?
Also das Ganze ist ins Rollen gekommen, weil wir uns halt in unserer Mietwohnung zwar sehr wohl gefühlt haben, aber uns überlegt haben, irgendwann möchten wir gerne was Eigenes haben. Und haben uns auf die Suche gemacht nach Neubauobjekten. Da das aber in keinster Weise irgendwie zu unseren Vorstellungen, was Preise angeht, passte, haben wir dann erstmal geschluckt und geschaut, was man sonst machen könnte.
Das heißt, das lag sehr weit über euren Vorstellungen.
Richtig, genau. Also entweder hat man was Bezahlbares gefunden, was uns aber einfach nicht gefallen hat oder einfach viel zu klein war, sodass man halt wirklich die Mietwohnung hätte weiterhalten sollen. Und dann ist plötzlich, also es passte einfach wirklich wie die Faust aufs Auge, der Vater von meinem Mann hat neu geheiratet, die Frau hat selbst Eigentum und ein Haus war zu viel sozusagen.
Wo wohnt ihr, um das mal kurz zu sagen?
In Gelsenkirchen.
Das heißt, ihr habt auch da gesucht?
Genau, wir haben auch im Raum Gelsenkirchen gesucht gehabt. Und
Und das ist so schwierig. Ich würde jetzt sagen, mein Gott, das ist halt Ruhrgebiet. Da findet man doch irgendwie was auch bezahlbar ist und irgendwie einigermaßen okay.
Ja, bezahlbar dann schon irgendwo. Nur wir sind beide nicht handwerklich geschickt, sodass wir wirklich Renovierungsarbeiten komplett an Unternehmen hätten weitergeben müssen. Und da kommt dann ja natürlich auch nochmal ein Batzen Geld zusammen. Ne?
So, und dann war auf einmal ein Haus übrig, weil Schwiegerpapa neu geheiratet hat.
Richtig.
Und bei seiner neuen Frau eingezogen ist.
Genau, sie hatte halt schon ihr Haus soweit renoviert und wollte dann auch nicht daraus, sodass dann die Frage nicht weiter bestand, wohin ziehen wir, sodass er dann gesagt hat, okay, ich ziehe dann dort ein und mein Haus werde ich dann verkaufen.
Und da war es deine Idee, in das
Nein.
Haus zu ziehen oder die Idee? Aha.
Nein.
Sondern?
Die Idee kam natürlich von meinem Mann. Er ist ja auch teilweise groß geworden in dem Haus, wo wir jetzt wohnen. Hat natürlich den Bezug auch zu den Nachbarn und weiß halt, was in der Siedlung gut erreichbar ist. Und war direkt verbunden. Und ich habe erstmal meinen Mund nicht zubekommen, weil ich mir so dachte, nein, das kann er doch jetzt nicht wirklich wollen. Das Haus ist schön, keine Frage, aber ich habe halt einfach das Problem gesehen, das ist das Elternhaus und das ist nicht mein Haus, ne? Ja.
Das stelle ich mir emotional auch ehrlich gesagt sehr schwierig vor. Mhm. Wie hat es bei dir geklappt, dass deine Meinung sich geändert hat?
Wir haben dann wirklich so eine Probenacht gemacht, sodass wir dann in dem Haus einfach mal eine Nacht verbracht haben und uns das angeguckt haben, hier spazieren gegangen sind und wir haben dann auch überlegt, was kann man alles in dem Haus so ein bisschen ändern. Sind ja dann auch hergegangen, als wir uns dann dazu bewogen haben und haben dann auch neue Bäder eingebaut und sowas alles. Und dadurch, dass man dann halt seinen eigenen Stil auch mit seinen eigenen Möbeln reingebracht hat, mittlerweile fühle ich mich hier wohl und bereue die Entscheidung definitiv nicht mehr.
Das heißt, ihr habt das Haus vom Schwiegerpapa gekauft?
Mhm, genau.
Ganz formal ist heute euers?
Ja, richtig.
Hat euch Schwiegerpapa denn einen vernünftigen Preis gemacht?
Ja, ja, der kam uns natürlich entgegen, sodass man dann da auch nicht sagen konnte, nein. Also ich konnte dann wirklich keinen Grund mehr finden zu sagen, ich mache das nicht mehr, weil ich dann wirklich blöd gewesen wäre.
Und ist Schwiegerpapa so, dass er heute sehr häufig bei euch zu Gast ist, weil es ja eigentlich noch sein Haus ist? Oder wie funktioniert das?
Er hilft sehr gerne bei der Gartenarbeit. Also er ist auch noch immer mit dem Haus natürlich verbunden. Aber ja, ich fühle mich jetzt nicht irgendwie komisch, wenn ich ihm die Tür aufmache oder so, ne? Wenn er dann klingelt. Er hat natürlich einen Schlüssel, aber er klingelt auch immer. Also er hält da auch eine Distanz, sodass ich mich nicht in einer komischen Situation befinde dann. Ne?
Wann seid ihr umgezogen? Wie lange ist das her?
Das ist jetzt im Sommer 2012 gewesen, dass wir hier eingezogen sind.
Also gute 2 Jahre. Und heute hast du für dich das Gefühl, es ist wirklich dein Zuhause.
Ja, auf jeden Fall.
Beschreib uns das noch kurz. Was habt ihr für ein Haus?
Wir haben ein Rhein-Mittelhaus. Und ja, das ist 160 Quadratmeter groß. Mit Garten, Vorgarten. Ne?
So, da fehlen jetzt nur noch die Kinder.
Ja, jetzt fehlen nur noch die Kinder, genau. In diesem Jahr haben wir geheiratet. So, man kann über die Familienplanung langsam anfangen nachzudenken.
Wäre das denn für dich dann tatsächlich auch irgendwann mal eine Idee, das Haus wieder an einen Teil deiner Kinder weiterzugeben? Oder bist du da gedanklich noch nicht ganz?
Also ich meine, man muss natürlich später dann schauen, wo die Kinder mal einen Job haben werden oder was. Ne? Also ich werde ihnen das definitiv nicht irgendwie aufzwingen. Aber klar, wenn die das Interesse haben und mir das Haus irgendwann zu groß ist, wenn ich alt bin und gebrechlich, sag ich mal, ne? Warum nicht?
Julia ist 30 Jahre alt, wohnt in Gelsenkirchen und hat das Haus des Schwiegervaters gekauft. Mieten oder kaufen? Marc Plagemann schreibt auf Google Plus natürlich kaufen. Wenn man nicht mehr drin wohnen wird, wird man halt zum Vermieter. Und Julian Eilert antwortet, und das sind dann die Vermieter, wo man sagt, einmal und nie wieder.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Mieten oder kaufen? Lebst du schon? Ich bin vergangenes Jahr umgezogen und tatsächlich noch einmal in eine Mietwohnung. Das habe ich dann kurz danach englischen Freunden erzählt und die waren doch vorsichtig ausgedrückt relativ irritiert, dass ich nichts gekauft habe. England ist zum Beispiel ein absolutes Land der Käufer und Besitzer. Ganz typisch, sich da auch relativ früh ein Haus zu kaufen. No matter what, die Radiowissen-Statistikerin Katharina Schüller. Gucken wir mal auf Deutschland. Wie viele Menschen leben denn in Deutschland zur Miete bzw. in einem Eigentum?
In Deutschland leben nach jüngsten Zahlen 43% aller 40 Millionen Haushalte in den eigenen 4 Wänden und mehr als jeder 4. wohnt sogar im eigenen Einfamilienhaus. Und es zeigt sich ein leichter Trend zum Eigenheim, denn vor 15 Jahren lag die Quote der Eigentumshaushalte noch bei 40%.
Das ist ja klar, weil ihr da unten im reichen Süden in München euch alle Eigentum zulegt. Gibt es sonst noch regionale Unterschiede?
Ja, vor allem gibt es Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. In Ostdeutschland und in Berlin leben durchschnittlich 31% der Haushalte im selbstgenutzten Eigentum. In Westdeutschland sind es 46%. Und am höchsten ist die Eigentumerquote nicht in unserem reichen Bayern, sondern mit 63% im Saarland. Am niedrigsten ist sie aber mit knapp 16% in Berlin. Aber es ist ja auch ein bisschen logisch, in den Städten ist ja die Bewohnerstruktur anders. Da gibt es mehr Studenten, mehr Singles und Eigentum ist eben auf dem Land oft viel günstiger zu haben.
Kannst du was darüber sagen, wer eine Eigentumswohnung oder ein Haus kauft?
Ja, wenn man fragt, wer in den nächsten 5 Jahren Wohneigentum kaufen möchte, dann sind es immerhin etwa 5 Millionen Menschen, also 7% der Gesamtbevölkerung Deutschlands. Davon sind rund 2 Drittel im Alter von 20 bis 40 Jahren, also so schätze ich mal ungefähr unser Alter. Größtenteils leben die aber noch momentan zur Miete, aber immerhin fast jeder Dritte davon hat schon ein Eigenheim und will ein anderes kaufen.
Hat das was mit dem Familienstand zu tun? Gibt es da Unterschiede?
Ja, ganz eindeutig. 3/4 aller Singles wohnen zur Miete und das wird nur übertroffen von Alleinerziehenden, da sind es fast 80%. Paare dagegen, die wohnen noch etwa gleich oft in Miet- und Eigentumsverhältnissen, aber sobald dann Kinder dazukommen, da kauft man sich eher was Eigenes. Und ähnlich ist es auch bei Senioren. Von den alleinstehenden Senioren leben nur gut 30% im Eigenheim. Bei Seniorenpaaren sind es schon fast 60% und bei Seniorenhaushalten mit mehr als 3 Personen sogar 70%.
Also Familie ist ein positiver Faktor, was das angeht. Wenn man jetzt mal auf die vererbten Immobilien schaut, welche Rolle spielen die?
Also zuerst mal werden immer mehr Immobilien vererbt. Bisher gab es in jeder zweiten Erbschaft Immobilien zu erben und zukünftig soll das in 2 von 3 Erbschaften der Fall sein. Aber gleichzeitig ziehen immer weniger Erben ins neue Eigentum selber ein. Das hat bisher noch jeder zweite getan und in Zukunft will es eigentlich nur noch jeder vierte. Dafür wollen die Erben dann öfter vermieten. Das hat jeder fünfte künftige Erbe vor, bisher war es nur jeder siebte. Und das hängt dann wiederum damit zusammen, dass die Erben von Immobilien oft selbst schon in den eigenen 4 Wänden leben.
Hört sich ein bisschen nach Schere an, die auseinandergeht, also als ob Hauseigentum mehr in den Schichten auch da ist, wo schon Häuser besessen wurden. Wie stark hängt denn Eigentum tatsächlich vom Einkommen ab? Wahrscheinlich ja schon, oder?
Ja, sehr stark. Nur jeder siebte Haushalt, der netto unter 900 Euro verdient, lebt im Eigenheim. Und mit einem höheren Nettoeinkommen steigt der Anteil der Eigentümer stetig an. Bei den Haushalten, die doppelt so viel verdienen, ist es schon mehr als jeder dritte. Und nimmt man nochmal das doppelte Nettoeinkommen, dann sind es sogar deutlich mehr als 2/3.
Dann lass uns mal schauen, für wen sich das Kaufen einer Wohnung oder eines Hauses wirklich lohnt oder gelohnt hat. Wie viel geben denn die Deutschen durchschnittlich für das Wohnen aus?
Der Anteil der Wohnkosten am Haushaltseinkommen liegt durchschnittlich bei insgesamt 28%. Da sind aber auch alle Nebenkosten dabei, also Strom, Wasser, Versicherung, Instandhaltung und so weiter.
Knapp. Da war sie weg. Die Radiowissen. Statistikerin Katharina Schüller wollte eigentlich noch zu Ende sagen, hat sie mir gerade am Telefon erzählt, dass die Deutschen insgesamt knapp 900 Euro, also 28% des Haushaltseinkommens, für Wohnungen ausgeben. Das lassen wir uns gleich am besten mal vorrechnen. An einem konkreten Beispiel, mieten oder kaufen, die D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz, lebst du schon? Das mit dem Glücklichsein ist relativ. Kaufen oder mieten, das ist die entscheidende Frage. Ich habe das vergangenes Jahr für mich mal durchgerechnet, denn wir rechnen jetzt mal eine Runde und bin hinten rübergefallen, als ich gesehen habe, was ich für ein Eigenheim hinlegen müsste. Bonn ist kein gutes Pflaster, zumindest kein günstiges. Die Radiowissen-Redakteur Pascal Fischer, du hast auch durchgerechnet und hast mit deiner Frau eine Wohnung gekauft. Warum ist das für euch so gut?
Also es war erstmal eine Wohnung und kein Haus. Das war schon mal das Gute dran in Frankfurt am Main.
Ja, und was sind das für Erfahrungen, die ihr da so jetzt macht?
Also wir sind erstmal hochzufrieden, kann man sagen. Du kriegst einfach für weniger Geld mehr, insbesondere in so einer Großstadt, weil viele kümmern sich ja um vieles, zum Beispiel Handwerker bestellen, wenn einem was auffällt. Du hast größere Gemeinschaftsflächen.
Weil die in so einer Wohnanlage wohnen.
Genau, in so einer Wohnanlage. 15 Parteien, so ein klein bisschen Garten drum.
Eine Mauer drumherum, 3 Meter hoch, dass da keiner reinkommt, den ihr nicht haben wollt.
Ein kleiner Zaun, aber da würde man zur Not drüber kommen. Ja, ein Gärtner gibt es zentral und in diesem Garten sind gar nicht so viele. Das heißt, wir können da schön Kindergeburtstag feiern und so weiter. Aber das ist natürlich auch so ein Nachteil, wenn du viele Leute hast, wenn es dann um gemeinsame Entscheidungen geht. Es stand eine Terrassenrenovierung an, wer will da was? Dann wollen die einen plötzlich auch noch irgendwelche allergiegetesteten Hölzer da reingebaut haben.
Das hört
haben.
Sich so ironisch an, das kann schon ein wichtiges Thema sein.
Das ist ein extrem wichtiges Thema. Wir haben ein Thema jetzt, 4 Garagenplätze. Die Garage muss ein bisschen aufgepäppelt werden. Zahlen das alle? Zahlen das nur die Garagenmitglieder? Da gibt es natürlich Streit. Also dann kann das nach hinten losgehen. Und was ist, wenn jetzt irgendwie einem die Wand wegschimmelt? Ist das dann sein Problem? Oder weil die Wand auch nach außen ist, Gemeinschaftseigentum, weil außen sichtbar, bla bla bla.
Habt ihr denn auch so tolle Eigentümerversammlungen, wo dann per Handzeichen abgestimmt wird und alle müssen die Entscheidung mittragen?
Klar, das haben wir auch. Das fand ich zuerst total gruselig. Ich hatte auch totale Angst, wenn die jetzt alle plötzlich versilberte Türklinken überall wollen. Die sind aber ein Glück alle so, dass sie ein bisschen den Daumen drauf halten und dann sind wir da alle ein bisschen einig.
Liest du denn auch die ganzen Protokolle der Versammlung, die du dann bekommst?
Doch, ich lese das. Also es kommt auch immer per E-Mail. Das verstehe ich nicht immer. Meine Frau ist Juristin, da delegiere ich das gern an sie, damit die da mal ein Auge drauf hat.
Gab es für dich einen Moment, als ihr euch für die Wohnung entschieden habt, wo du gedacht hast, oh mein Gott, beim Notar gab es sowas oder war es dann doch sehr unspektakulär?
Doch, das war total unheimlich. Und dann hat der Notar, der saß dann uns gegenüber und dem Verkäufer, und dann hat der Notar gesagt zum Verkäufer, Sie sind jetzt obdachlos, und zu uns, Sie sind jetzt Ihr Leben lang arm.
Ja, das bringt uns die eindeutige Brücke zu Tobias A. Tobias, wir müssen das jetzt mal mit dir ein bisschen durchrechnen. Du bist selbstständiger Berater für Immobilienfinanzierung hier in Köln.
Ja, korrekt.
Schön, dass du da bist. Wenn ich jetzt drüber nachdenken würde für mich und ich würde zu dir kommen, was wären so deine ersten Fragen?
Ja, Fragen bzw. Frage-Antwort-Spiel wäre einfach, dass wir gemeinsam ermitteln, wie deine derzeitige Einnahmen- und Ausgabensituation aussieht, sprich dein beständiges Nettogehalt, was hast du an Fixkosten, hast du Kredite laufen, wie bist du versichert? Das heißt, wir ermitteln gemeinsam, wie du letztendlich dastehst.
Hast du so einen Prozentsatz, dass du hinterher sagst, also man muss 40% oder sowas des Nettoeinkommens zur Verfügung haben, damit sich sowas rechnet oder wie funktioniert es?
Ja, wir arbeiten mit Maximalgrenzen. Also es gibt so Faustformeln, dass man normalerweise nicht mehr als 30% seines verfügbaren Haushaltsnettoeinkommens für die Darlehensrate aufbringen sollte.
Mhm. Aber das ist denn Darlehensrate, das heißt, da kommt noch und so ein Kram kommt also
drauf. Richtig, genau. Die zweite Maximalgröße wäre, dass man 40% des Haushaltsnettoeinkommens nimmt, dann aber inklusive aller Nebenkosten wie Grunderwerbsteuer, diese Haushaltsgelder, Versicherungen etc.
Ja. Kann man sowas ganz pauschal sagen, wenn ich jetzt eine Immobilie von 300.000 kaufen möchte, kann ja Haus oder Wohnung sein, was auch immer, wie viel müsste ich so an Nettoeinkommen zur Verfügung haben, damit das irgendwie geht, wenn ich durchschnittliche Versicherungen und durchschnittliches Auto fahre oder so, das ist das schwer zu sagen.
Das ist so mit der Zahl schwer zu sagen, abhängig von der Darlehensrate ist natürlich auch, wie viel Eigenkapital du mitbringst. Also sprich, wenn du komplett die 300.000 Euro finanziert haben möchtest, solltest du ein etwas höheres Einkommen haben, als wenn du von den 300.000 Kaufpreis nur 100.000 bei der Bank finanzieren möchtest.
Was ist gut? Was ist so ein Erfahrungswert? Was sollte ich mitbringen an Eigenkapital?
Du solltest mitbringen, damit du die größte Auswahl bei den Banken hast, mindestens 20% des Kaufpreises und die Nebenkosten, die am Kauf oder beim Bau entstehen.
Das sind nochmal prozentual?
Nochmal circa 10%. Also im Optimalfall hast du mindestens 30% der Gesamtkosten.
Das heißt, wenn ich 300.000 haben will, muss ich 90.000 auf den Tisch legen.
Wäre für dein Gesamtkonzept, dafür, dass die Finanzierung auch schön aussieht und wir uns bei vielen Banken umschauen können, optimal.
Ja. Pascal, habt ihr das damals geschafft?
Ja, wir haben das damals geschafft. Ich habe die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf. Ich rechne gerade auch so ein bisschen rum. Der Hit war natürlich, durch all diese Renovierungen haben wir dann doch noch mal ein paar 10.000 in den nächsten Jahren auf den Tisch legen müssen. Das sagt einem erstmal keiner. Ne? Ja.
Tobias, wie ist das dann? Kann man so eine Typologie machen? Wer kauft letztendlich und wer nicht? Du bist ja seit ein paar Jahren schon dabei im Geschäft.
Also Tendenz, was wir eben in dem Statistik-Interview schon gehört haben, dass in der Tat Menschen, sagen wir mal grob um die 30, sich zum Kauf einer Immobilie entscheiden. Im Zusammenhang auch mit der Tatsache, dass Familienplanung ansteht beziehungsweise schon in die Tat umgesetzt worden ist. Singles in der Tat eher weniger als Paare. Und was die Einkommensverhältnisse angeht, interessieren oder Interesse vorhanden ist grundsätzlich quer durch alle Einkommensschichten.
Mhm. Gibt es so Leute, wo du eigentlich merkst, oh, die sollten es finanziell nicht tun, die wollen aber unbedingt Eigenheim und kaufen dann? Gibt es sowas?
Ja. Ist im ersten Gespräch, dafür ist das erste Gespräch normalerweise da, dass man sagt, okay, welches Budget haben wir? Und in diesem ersten Gespräch finden dann auch die Informationsweitergaben statt, wo ich dann mir herausnehme zu sagen, ich würde es momentan vielleicht eher nicht machen, beziehungsweise teilweise auch dann grundsätzlich nicht. Das ist natürlich keine schöne Info.
Nö.
Aber ich kann natürlich dann auch Geschichten dazu erzählen, was mit Menschen passieren kann, die sagen, ja, wir wollen das aber jetzt machen und wir machen das auch.
Und was sind das für Geschichten? Was passiert dann?
Von der Tatsache, dass man sagt, okay, aus ungesicherten Jobverhältnissen dann trotzdem einen Kauf wagen oder eine Finanzierung vielmehr wagen und dann, wenn das Arbeitsverhältnis dann doch nicht so entspannt ist, wie man das vorher gedacht hat, das führt dann dazu, dass man in der Partnerschaft dann vielleicht eher Diskussionsbedarf hat, als wenn das ganz geordnet läuft. Also es kann schon zu zwischenmenschlichen Problemen dann führen, beziehungsweise wenn man sich die Finanzierungsrate nicht mehr leisten kann. Mhm. Durchaus dazu führen, dass man letztendlich das Haus wieder verliert. Mhm. Das ist natürlich ein Extrembeispiel. Ist jetzt bei meinem direkten Kundenkontakt so auch noch nicht vorgekommen, glücklicherweise.
Aber kann halt sein. Gibt es andersrum Leute, wo du sagen würdest, ihr könnt euch das wirklich leisten, ihr seid da solide, die haben aber Angst davor, sich so hoch zu verschulden und machen es deshalb dann nicht?
Ja, auch das gibt es. Da ist immer interessant zu sehen, aus welchen Verhältnissen die Menschen kommen. Also wenn man gewohnt ist, einfach das Geld, was man verdient, im Alltag zu konsumieren oder auszugeben, dann hat man im Zweifelsfall durch die Finanzierung eine höhere monatliche Belastung. Und wenn ich dann vorher sehe, dass das Darlehen von der Bank zwar genehmigt werden würde, es aber die kompletten wirtschaftlichen Verhältnisse der Menschen halt auf den Kopf stellen würde, weil einfach jetzt sehr viel weniger Geld zur freien Verfügung stehen würde auch da habe ich dann schon gesagt, es würde funktionieren, aber ich würde es nicht machen, weil
der Lebensstil ein komplett anderer wäre.
Das wäre eine komplette Umkrempelung des Lebensstils geworden. Genau.
Jetzt musst du uns zum Schluss sagen, du wohnst in Köln. Wie? Miete oder Eigentum?
Ich wohne in der Tat zur Miete.
Oha.
Das hat...
Siehst du, Pascal?
Das hat halt auch seine Gründe natürlich, klar. Bei mir ist es so, ich würde mir halt erst vorstellen können, was zu kaufen, wenn ich wüsste, ich bleibe in einem bestimmten Viertel oder auch nicht in Köln oder konziert in Köln für einen längeren Zeitraum. Und momentan bin ich eher so, dass ich alle 4 bis 5 Jahre gerne einen Tapetenwechsel habe.
Das sagt Tobias A., selbstständiger Berater für Immobilienfinanzierung. Schön, dass du heute Abend bei uns zu Gast warst. Und jetzt schauen wir mal auf verschiedene Typen. Irgendwann muss man sich nämlich mal die Frage beantworten, welcher Wohntyp bin ich eigentlich? Bin ich der Käufer? Bin ich der Mieter? Bin ich der Bastler und Renovierer? Und wie man das herausfindet, dafür hat der Radiowissen-Redakteur Pascal Fischer eine wunderbare Quelle aufgetan. Pascal, nämlich welche?
Ja, ich hatte ja dieses Problem auch. Ich hatte in meinem Freundeskreis eigentlich keine, die da schon alles gemacht hatten, ne? Und heute gibt es ja diese tolle Erfindung, das Internet. Da kann man einfach mal gucken. Es gibt nämlich richtige Hauskauf- oder Renovierungsblogs. Und da dokumentieren die Leute dann wirklich, wie sie ihr neues Heim ja meist auch renovieren.
Was lerne ich da?
Ja, du kommst einfach ganz realistische Einblicke in diesen Renovierungsprozess. Zum Beispiel Jens und Stinas Haus blogspot.de. Die haben 2012 ein 80er-Jahre-Haus renoviert, scheinen sehr patent zu sein, ne? Renovieren wirklich alles. Die haben dann wirklich also in der Blog-Roll da im Menü so Keller, Bad, Flur, Küche, Garten, ganz alles anklicken. Also so schön geordnet nach Kategorien, weil die einfach gesagt haben, ja, wir haben das so detailliert gar nicht gefunden. Ja, und dann haben wir alles gemacht, sind stolz drauf. Naja, und dann siehst du halt, wie das echt abgeht, ne? Die entdecken Schimmel im Bad, das bringt den Zeitplan total durcheinander, da müssen die natürlich sofort was machen. Vielleicht spielt das Wetter mal nicht mit draußen, das Waschbecken ist zu fest angeklebt, zack, müssen die ganzen Fliesen da abkloppen.
Ich würde die Krise kriegen.
Ja, oder auch so Banales, ne? Aufräumen und sauber machen, das ist ja nicht alles, sondern so Unkraut, ne? Zwischen in den Fugen in der Garageneinfahrt, da brauchen die dann so einen Hochdruckreiniger.
Ja.
Und das muss man sich halt auch klar machen. Haus, das kann auch heißen Sprenganlagen, Rasenmäher, Häcksler und so weiter.
Hört sich an, als ginge der Schuss des Show-Off irgendwie so ein bisschen nach hinten los und macht nicht so richtig Lust aufs Renovieren, oder?
Ja, also mir nicht. Ich habe aber auch 2 linke Hände. Ich habe Philosophie studiert.
Sind wir schon zu viert mit den linken Händen, genau.
Ja. Ich glaube so, wenn du willst, dass die Leute ein Schiff bauen, heißt es ja, lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten Meer. Und
ganz groß, Pascal.
Das WordPress-Blog Wir sanieren scheint dieses Motto zu haben. Die haben da ein 60er-Jahre-Haus renoviert und die zeigen eben nicht diesen ganzen Dreck. Die zeigen auch die Kisten mit ihrer Kirschernte. Die zeigen die Gurken aus dem eigenen Treibhaus und die Frischluft-Zucchinis. Da schmeckt das Eigenheim natürlich gleich besser als die Mietwohnungsfertigsuppe. Also nicht immer nur an dieses Haus denken, ist da so ein bisschen die Message, sondern an den sonnigen Garten, ne? Weg von diesen Klischeebildern.
Sehr plastisch. Gibt's auch richtige Blogs über den Hauskauf?
Gibt's auch. Man muss sich so ein bisschen durch die Suchergebnisse klicken, denn das ist ja so, ne? Sämtliche Immobilienfinanzierer, Berater, Banken bloggen natürlich auf, denn Blogs erhöhen ja die PageRanks. Und dann klickst du dich durch und findest aber irgendwann so Sachen wie der Traum vom Haus.de. Benny und seine Familie analysieren nämlich gerade in ihre finanzielle Situation. Da kannst du also das wirklich jetzt ab jetzt live mitverfolgen. BrianZaremba.de ist schon ein bisschen weiter. Da kannst du die ganze abgeschlossene Geschichte von Erstbesichtigung bis Fertigrenovierung in einem Haus bei Hamburg sehen. Und das Tolle ist, du kannst es wirklich mal zeitlich so verfolgen und das so miterleben. Ne? 2. Juli Besichtigung, 5. Juli mal die Nachbarn abchecken, 6.12. nochmal besichtigen, vielleicht mit so einem Fachmann. Danach Preiszusage vom Makler, 1 Woche später Bank, Notar, die haben sogar eine Torte an die Bank geliefert, weil die so
günstig
finanziert haben.
Okay.
Ja, schön wär's.
Ja.
Bis zu den Rollos im Schlafzimmer und den Holzstapeln für den Ofen Mitte Dezember mit Bildern, Videos. Also alles ganz plastisch, wie das abläuft. Wer es einfach mal sehen will und so ein Gefühl dafür kriegen will, wie sieht das aus und wie wirkt das auf mich?
Pascal Fischer hat es zusammengetragen, die Blogs. Wir haben es verlinkt auf dradiowissen.de. Was seid ihr denn für Typen? Wie Sebastian Haag vielleicht, der sagt, eindeutig kaufen, wenn es nicht gerade in den Hotspots mit Preisen nahe der Immobilienblase ist. Wir sind für euch da, Facebook und Google+, die dradiowissen Redaktionskonferenz. Sicherheit ist trügerisch. Wenn ich persönlich alt bin, hätte ich gerne mein eigenes Zuhause. keine Miete zahlen, mich irgendwie auch sicher fühlen. Dafür müsste ich aber heute Schulden machen, die mich alles andere als ruhig schlafen lassen. Mieten oder kaufen, lebst du schon, die Redaktionskonferenz am Mittwochabend. Die Sendung heißt ja auch so, weil wir manchmal die gesamte Redaktion ins Studio zerren. Jetzt gerade da drei Leute. Moderatorkollege Ralf Günther, Reporter Nail Al-Saidi und Redakteurin Julia Rosch. Butter bei die Fische, wer hat schon gekauft von euch?
Ich. Was? Ich hatte Anfang 20 war es sogar, eine sehr gute Steuerberaterin, die ich immer noch habe, die gesagt hat, du kaufst jetzt eine Wohnung, weil du verdienst schon ganz gut.
Der Ralf hat immer schon gut verdient.
Ja, wie gesagt, die hat gesagt, ich soll eine kaufen und das habe ich dann relativ schnell getan. Es ist eine kleine Wohnung gewesen. Das war sehr gut, obwohl die Zinsen damals noch sehr hoch waren. Und da war ich ein bisschen angefixt und mit einem Freund zusammen haben wir vor ein paar Jahren angefangen, so kleine Studentenwohnungen noch zu kaufen. Was heißt kaufen? Wir haben natürlich dafür Kredite aufgenommen. Wir haben nicht viel bezahlt.
Aber ihr müsst doch irgendwie auch ein bisschen Eigenkapital gehabt haben.
Wenig. Die Banken waren zumindest bei uns so, dass sie gesagt haben, ja, das kriegen wir schon hin. Also man kann ja durchaus auch kaufen und 100% des Geldes von der Bank bekommen. Man kann sogar mehr bekommen. Man kann 120% bekommen. Mehr als die Wohnung überhaupt kostet, wenn man noch Renovierungskosten und so weiter reinrechnet. Das geht schon alles. Die Banken sind da relativ willig.
Nail, Julia, wie ist das mit euch? Jemals über Kaufen nachgedacht oder tätig geworden?
Es hört sich für mich vernünftig an, aber nicht für mein Leben. Also es ist ein Teil der Lebensplanung, was für mich völlig fremd ist. Also ich genieße es zu mieten. Ich weiß, ich zahle da vielleicht irgendwie, wenn ich es hochrechne, in meinem Leben drauf. Aber ich habe da auch, glaube ich, das Gefühl, ich kaufe mir meine Freiheit damit.
Wieso das? Das musst du kurz erklären.
Ich bin mal nach Köln gezogen und habe dann nach kurzer Zeit festgestellt, mich zieht es doch jetzt ins Ausland. Und aus dem halben Jahr Sprachurlaub wurde dann ein Aufenthalt dann von fast 3 Jahren. Und wenn ich irgendwie schon Eigentum hätte, dann wäre das unglaublich kompliziert gewesen. Und ich will einfach in Zukunft viel flexibler bleiben und möchte mir nicht den Kopf machen, dass ich in einer Stadt irgendwie Wurzeln schlagen muss, nur weil ich da eine Wohnung habe.
Also für Nail ist es ein Stück gefühlte Freiheit, Julia. Wie ist es für dich?
Ich habe das auch immer gedacht mit dieser Freiheit. Ne? Aber irgendwann wird man dann ja realistisch. Und das hat bei mir angefangen, als ich eine Festanstellung bekommen habe. Festanstellung.
Wo?
Bei D-Radio Wissen. Jetzt gehe ich jeden Tag arbeiten und gehe abends nach Hause ins Bett und bin müde. Und denke irgendwie so zwischendurch, ey, alter Verwalter, ich zahle hier so viel Geld für diese Scheißwohnung, der Vermieter macht nichts. Und eigentlich hätte ich gern auch eine viel größere Küche und auch wirklich eine, wo ich mir diesen Herd einbauen kann, den ich so gerne hätte. Und deswegen habe ich gedacht, ja, wenn umziehen, dann vielleicht irgendwie tatsächlich irgendwann mal eine eigene Wohnung. Und wenn das dann nicht für immer ist, was ja nicht unbedingt sein muss, weil für immer ist eh, also was schon für immer?
Beziehung, das heißt aber, du hast keine Angst davor, dass dir ein Stück Freiheit flöten geht, wenn du dir eine Immobilie ans Bein bindest.
Also ich habe mich jetzt auch noch nicht so eingehend damit beschäftigt. Also ich glaube, sobald ich bei einer Bank wäre, würde ich wahrscheinlich Angst kriegen. Aber eigentlich habe ich da keine Angst vor, weil ich Freiheit für mich, glaube ich, mittlerweile nicht mehr unbedingt nur räumlich definiere.
Ralf, du bist derjenige, der schon gekauft hat. Du bist auch Freiberufler. Hast du nie die Angst gehabt, irgendwie mal die Verpflichtung ist so groß, dass du irgendwie das Darlehen nicht mehr zurückzahlen kannst oder so?
Ja, das ist ja ein Rechenexempel. Man rechnet sich das erstmal alles so genau aus, dass man sagt, das deckt am Ende meine Kosten. Ich muss so viel Miete da bekommen, dass ich am Ende plus minus null mindestens rauskomme, vielleicht sogar ein bisschen plus.
Und dann kriegst du keinen Mieter oder einen Wasserrohrbruch. Dann ist die Rechnung hinfällig.
Ja, und irgendwas ist kaputt und so. Dann muss man manchmal selber anpacken. Es ist nicht so, als würde man Wohnungen kaufen und ist damit befreit von Arbeit. Es ist immer Arbeit. Man muss sich immer kümmern. Das ist klar. Übrigens, das Argument so von wegen, oh, ich habe Angst und dann bin ich an die Stadt gebunden. Ich wohne da ja nicht drin. Die Wohnungen, die ich mit dem Kumpel gekauft habe, sind in Mainz, weit weg.
Aber hast du da einen Verwalter, der sich da kümmert?
Nö. Mein Kumpel kümmert sich dort in Mainz drum.
Toller Kumpel.
Ja, ich mache dafür dann eben diese ganzen Rechnungssachen und sowas. Das geht schon. Angst machen einem diese Riesenschulden, die ich natürlich habe dadurch.
Kannst du eine Größenordnung sagen, wie hoch du gerade verschuldet bist?
Ja, das ist so in etwa 500.000.
Ungefähr 500.000 Schulden?
Ja.
Krass. Hast du schon mal Ärger gehabt mit der Wohnung?
Ständig, ja. Es gibt ständig Mieter, die Probleme machen, sind zu laut, sie rauchen viel, Nachbarn fühlen sich gestört, sie zahlen keine Miete.
Und trotzdem würdest du es wieder machen?
Momentan ist schwierig, weil die Kaufpreise so hoch sind. Ich weiß nicht, ob sich so richtig rechnet. Wir rechnen immer mal wieder rum, aber wir finden nichts mehr.
Neil, bist du jetzt überzeugt oder hörst du die Zweifel bei Ralf raus und denkst dir, richtig, dass ich miete?
Ich bin vielleicht ein bisschen ambivalenter jetzt geworden. Ich kann die Gründe von Ralf total gut nachvollziehen, aber ich glaube, das ist jetzt für mich auch eher so eine Typfrage. Also das Gefühl, auch mit so einer 500.000 Schulden zu leben, das fühlt sich bei mir erstmal nicht so gut an. Und je mehr ich mich damit beschäftige, mit diesem Gedanken, desto mehr bin ich gar nicht jetzt in der Gegenwart. Ich beschäftige mich dann mit Sachen, die so weit in der Zukunft sind. Und das ist für mich erstmal eine Belastung. Und da entscheide ich mich lieber, nee, jetzt mache ich nochmal so weiter, wie ich bislang lebe. Ich werde erstmal weiter mieten. Ich weiß, dass die Zeit natürlich gegen mich spielt, weil wenn ich jemals den Wunsch habe, was Eigenes zu besitzen, dann sollte ich natürlich jetzt mal anfangen mit Bausparverträgen und so weiter. Aber nee, im Moment könnte ich das nicht, geht
und,
nicht.
Und du, Julia, wirst tätig werden in den nächsten Jahren, in der nächsten Zeit?
Ich könnte mir das tatsächlich vorstellen, jetzt vielleicht nicht unbedingt wegen Ralf, aber wenn ich nochmal Fragen habe, ich habe ja deine E-Mail-Adresse. Ja, genau, also ich könnte mir das vorstellen, also für mich wäre es tatsächlich jetzt eine Überlegung, ob ich jetzt innerhalb Kölns zum Beispiel nochmal umziehe oder dann überlege, wenn ich umziehe, dann irgendwie tatsächlich etwas Eigenes, weil ich glaube, ja, musste man halt hin und her rechnen, aber ja, also vielleicht ist es auch gar nicht so, dass man da Freiheit mit aufgibt. Also ich bin mir jetzt kein Bauernhof auf dem Land ans Bein, den ich irgendwie 40 Jahre renovieren muss.
Aber vielleicht eine Wohnung oder ein Haus, was man 40 Jahre abbezahlen muss. To rent or to buy. In manchen Städten ist das komplett out of question sozusagen. Da ist man einigermaßen froh, wenn man schon irgendwas findet. And it goes without saying, dass das für London oder Edinburgh true ist. Aber das gilt natürlich auch für Stockholm. Shafak Elhami ist 28 Jahre alt, lebt in Stockholm und mit ihr habe ich heute Nachmittag gesprochen. Sie hat ihr Studium der Politikwissenschaften im vergangenen Jahr abgeschlossen und lebt seitdem in Stockholm. Und meine erste Frage an sie war, how do you live at the moment?
Right now I live in a shared flat with my friend's sister and their mother owns the apartment, so we live in a three-room apartment. So I have my own room, she has her own room, and then we have a shared living room, kitchen and bathroom.
Also Shafak sagt, sie wohnt eben momentan in einer WG mit einer Freundin zusammen, haben drei Zimmer und die Wohnung gehört eben der Mutter, der Mitbewohnerin. Is that usually the case? Very easy to find a flatmate or a flat in Stockholm?
No, because we don't have what the Germans call the VG culture. It's not that common in Stockholm that young people share a big flat and they all have their own room. So usually you just rent a small apartment for yourself, or if you're lucky, like I was, you share with someone you know. But the thing is, when people are sub-renting, they're usually taking very, very high rents and prices because of the shortage. So there's a lack of housing, so those who have an apartment can take whatever they want for a rent. So I would say I pay a lot less than other people do.
Also Shafak erzählt gerade, dass es für sie relativ gute Umstände sind, weil es eben keine so WG-Kultur wie bei uns gibt und dass normalerweise, wenn Leute dann untervermieten, sie einen horrenden Preis nehmen können als Miete, weil der Markt eben momentan so nachgefragt wird, was die Wohnungen angeht. Is it usual the case for young people to try to buy flats in a city like Stockholm or is renting the usual case?
The problem is that there's no choice left to you because there are very, very few renting apartments where you can have your first-hand contract. There's a queuing system, so you have to become a member in this housing queue or whatever you call it. So you become a member and then you pay a membership fee every year for, let's say, 30 euros. And there's so many people moving to Stockholm. So these kind of apartments are very few. So the queuing system, I think you have to wait for maybe 10 years at least. So your only option is to either rent apartments for just a few months at a time, like 2 months, 3 months, and then move all the time, or to actually invest in your own apartment. So this is what people are trying to do right now. They're buying, but not because they want to, because they have to. They don't have any choice.
Also Shafak erklärt gerade, dass momentan junge Leute kaufen, weil sie kaufen müssen, weil das Mietsystem unheimlich kompliziert ist. Also es gibt so ein abgestuftes System, wo man sich in eine lange Warteliste eintragen muss, um überhaupt eine Wohnung mieten zu können. Und das kann eben bis zu 10 Jahre irgendwie dauern. But how do young people afford that? It must be very expensive for them.
Well, they don't. And that's, so either you have Like some of my friends who don't have a fixed income, who don't have a fixed job, what they do is that they change their apartment every 6 months, which is very tiring, obviously, because you have to you stay at one place a couple of months and then the owner is coming back from abroad or something, so then you have to change. So you do that for many years, that you just change your housing all the time. Or you you just have to save a lot of money in order to get the cash, the 15% that the bank wants, and then you go and you talk and ask them for a loan. And some people have rich parents, maybe we can help them, but those who haven't, they have to save up all their money to be able to take a loan from the bank.
Also Schaffach erzählt gerade, dass es relativ kompliziert ist, weil es zwar kurzzeitig möglich ist, vielleicht für ein halbes Jahr Wohnung zu bekommen, dann zieht man aber ständig um. Oder man muss eben versuchen, ganz viel Geld zu sparen, damit man diese 15% zusammenbekommt, die eine Bank sehen will, damit man überhaupt einen Kredit bekommt, wenn man was kaufen will. Do you see any solution for that problem? What should change?
Well, what in the media we are complaining that the politicians are not building enough apartments. And every time they say that they're going to build new apartments and new buildings, new student housings. But the problem is, I think it's an international urbanization problem that all the young people want to move to Stockholm because that's where the jobs are. I think someone told me that there are the equivalent of 2 buses full of people move to Stockholm every day or something like that.
Also Schaffach sagt, momentan sieht sie eben keine Lösung, weil es schlichtweg nicht genug Wohnungen gibt. Dass momentan auch die Medien sich darüber beschweren, dass die Politik nicht dafür sorgt, dass mehr Wohnungen gebaut werden in Stockholm. Viele junge Leute wollen eben nach Stockholm. Und sie sagt, momentan ist es so, dass 2 Busse voll jeden Tag irgendwie nach Stockholm kommen und damit eben nicht genug Wohnraum da ist. What are the consequences for you? I mean, you at the moment are in a lucky situation, but would that mean you would move out of Stockholm, let's say to a closer city like Uppsala, or what are you doing?
So, well, actually you could, yeah. I mean, if you live in Uppsala, it's even worse because Uppsala is a student city. So it's the situation is even worse. But of course, I mean, you could live in a smaller town and you could have a nice first-hand renting contract. The problem in Stockholm, I think, in contrast to other cities in Sweden, is that a lot of the housing organizations have become privatized. So maybe 50 years ago, they were just normal renting organizations, and now they became privatized and they're selling out a lot of facilities. So, and this has been criticized a lot because they say that this is kind of feeding, so it's kind of a culture that is helping the rich and not the other people. So the inner center of Stockholm is becoming even more segregated because people that don't have capital or don't have money can't live in the center of Stockholm. So I think maybe that this should be a political issue as well, to maybe increase the amount of normal first-hand contract apartments and not privatize all the facilities.
Also Schaffach erzählt, dass es in den vergangenen Jahrzehnten so war, dass viele der Wohnungen privatisiert wurden. Und dadurch eben es überhaupt die Vermieter in die Lage kamen, diese langen Wartelisten aufzubauen, was eben nur für reiche Leute dann eben hilft, weil die im Zweifelsfall auch das Geld haben. Das heißt, entweder man muss in eine Kleinstadt ziehen und rausgehen aus Stockholm, oder es ändert sich politisch irgendwie was. So at the end, let's say something positive about Stockholm. You still love to live there because?
Well, most of the jobs are here and if you want to have a social, big, cosmopolitan city, of course, Stockholm is much better than a small town. So, I mean, I have chosen to live here. So my parents were like, well, you can suit yourself. You could have a nice, cheap apartment in a small town. But I prefer to live here because there is obviously much more to do when it comes to culture and the social living. So, and this is, I guess, a lot of people reason like me that they want to live in the capital.
In der Hauptstadt leben, wo das Leben ist. Schöner Ausdruck, suit yourself, mach das, was dir gut tut. Und die Jobs sind. Schaffach Elhami ist 28, lebt in Stockholm seit einem Jahr, arbeitet dort als Journalistin. Aber auch da ist es so, dass man es sich kaum leisten kann, zu kaufen oder zu mieten. Ist doch Murks. Mieten ist Mist und kaufen auch. Mieten oder kaufen. Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Da hilft nur der Mann, den wir der Mann des dritten Wegs nennen, Pascal Fischer. Du hast die Sendung mitgeplant und hast nach Alternativen gesucht zum klassischen Eigenheim. Und da zeigt sich schon, allein tut man sich oft schwer, aber in der Gemeinschaft geht es manchmal drunter und drüber. Nein, fällt vieles leichter. Sag mal, wie organisiert man sich die eigenen vier Wände denn, wenn man jetzt mehr ist als einer oder zwei, Pascal?
Nee, du kannst das natürlich einfach machen, mit mehreren Leuten Haus kaufen. Ist natürlich dann schwierig, sich bei all diesen Fragen, wenn man es vor allem baut, erstmal zu einigen. Also da sollte man sich auf jeden Fall anwaltlich beraten lassen, vielleicht auch einen Vertrag machen, der da so einiges abklärt. Es gibt eine schöne Lösung, das Mietshäuser-Syndikat.
Ist was?
1989 in Freiburg gegründet und da ist auch die Idee, du willst zu mehreren in einem Haus wohnen, gründest dann also eine Hausbesitz GmbH für dieses Haus und die wird wiederum Mitglied im Unternehmensverbund Mietshäuser-Syndikat. Die nehmen jetzt nicht jeden auf, also keine Sekten oder Neonazi-Kameradschaften oder einfach nur so kommerzielle Bauprojekte, die sich da ein bisschen aufhübschen wollen. Der Vorteil ist, davon gibt es jetzt schon 100 Projekte bundesweit. Du hast dann regelmäßige Mitgliedertreffen und kannst da einfach auch Tipps kriegen. Ne? Wie habt ihr das mit eurem Haus gemacht? Was habt ihr da reingebaut? Wie teuer ist das? Und die Finanzierung ist dann eben der Trick dabei. Denn diese älteren Projekte, die sind so angelegt, die wollen nicht ständig renovieren und nochmal ein super Bad haben, sondern die zahlen ihre Sachen ab. Mhm. Und irgendwann machen die sozusagen dann Profit, weil sie keine Zinsen mehr zu tilgen haben. Und diesen Überschuss stecken sie dann in die neuen Projekte. Also ein super Projekt. Mhm. Aber ja, vielleicht nicht jedermanns Sache, der jetzt sich so in Geiselhaft mit bundesweiten Mitgliedern in so Projekten begeben will.
Können wir mal eine Stufe drunter gucken? Gibt es sowas auch in Richtung Mieten, andere Varianten?
Ja, da habe ich was Interessantes gefunden. Das Modell Wächterhaus, zum Beispiel in Leipzig. Die gehen von folgendem Problem aus. Jemand hat ein größeres Mietshaus. Ja, der will das jetzt nicht unbedingt renovieren oder instand halten. Ist ganz schön teuer. Wenn er das jetzt leer stehen lässt, ne, dann kommt es zu immer mehr Mängeln. Die sieht er erstmal nicht. Oder zu Vandalismus. Und jetzt holt er sich Wächter ins Haus. Die wohnen da, die renovieren, die passen auf alles auf.
Die zahlen haben auch Körperkraft 14 und können Schadenspunkte anrichten, diese Wächter. Entschuldigung.
Die zahlen also auch die laufenden Kosten und das sind sozusagen ihre Leistungen an den Eigentümer. Und so ein ganzes Viertel kann ja auch was davon haben, wenn da jetzt eher so Künstlertypen oder so handwerklich Begabte da einziehen, das ist schon cool. Das wird dann über einen Verein organisiert, über eine Vereinbarung mit diesem Eigentümer, dass man zum Beispiel sagt, ja, für 5 Jahre nutzen wir das jetzt und dann schauen wir mal weiter.
Jetzt haben wir so ein bisschen auf die Nutzungsseite geguckt. Für viele ist ja tatsächlich das Geld, was in die Hand genommen werden muss, ein Riesenproblem. Kann man an dem Faktor was drehen?
Ja, die klassische Möglichkeit heißt da Zwangsversteigerung.
Zocken.
Ja, des einen Leid, des anderen Freud. Ne? Ja. Da liegst du oft 20% unter dem Verkehrswert. Den hat ein amtlicher Gutachter festgestellt und der liegt oft immer noch mal unter dem Marktwert.
Okay.
Jetzt das absolute Schnäppchen muss da nicht immer bei rumkommen, denn es gibt so Regelungen, die sagen, beim ersten Versteigerungstermin nicht weniger als 50% des Verkehrswerts. Aber wenn da erstmal keiner gefunden wird und die alle sagen, wir haben keine Lust, beim zweiten Termin kann es dann durchaus ein Schnäppchen geben. Du guckst also im Internet oder in der Zeitung lokal und jetzt aber einfach so hinlaufen und sein Schnäppchen machen ist auch nicht. Du musst nämlich 10% dieses Schätzwertes erstmal als Einlage hinterlegen.
Um zu zeigen, dass du im Zweifelsfall auch solvent bist, also Kohle irgendwie hast. Oder?
Eben. Ja. Und dass du einfach richtig, wirklich ernsthaft Interesse bekundest. Ne? Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen was für Spieler, denn Laien, die verzocken sich da vielleicht schon mal, wenn die so in den Bieterrausch kommen. Ne? Das sollte man vielleicht üben im Internet oder bei anderen Versteigerungen, wo man schon mal zuguckt. Und es ist eine Lust am Risiko, ne? Denn es gibt oft nur so den Grundriss einzusehen. Der Besitzer, der verweigert das manchmal, dass du das besichtigen kannst. Und wenn dann Mängel nachher auftauchen, die musst du erstmal hinnehmen.
Ah, okay. Wie ist das, das jetzt so gedacht für Zwangsversteigerung auch größere Objekte? Geht es eine Nummer kleiner, wo ich vielleicht auch nicht so ein riesen finanzielles Risiko habe?
Ja, dann wird es auch ein bisschen mobiler vielleicht. Also verschiedene Anbieter liefern dir so eine Art Mini-Haus, fertig in den Garten, wenn du Strom und Wasser hast. Du hast also keine Bauplanung, keinen Dreck und Lärm. Wupp ist das Ding da, geliefert auf dem LKW. Und wenn es dann später ein bisschen mehr wird auf deinem Konto, dann kannst du noch so Module hinzufügen. Ne? Also klein anfangen, dann ausbauen. Cubic ist so eine Firma, 40.000 Euro, da geht's los. Oder Mobil Chalet, so sieht das dann aber auch so ein bisschen aus. Also die kleineren Modelle eher so wie ja, so Freizeithäuschen aus Holz. Musst du also einfach gucken, wie viel willst du anlegen, wie modular, wie beweglich soll das alles sein. Kannst du gucken auf tinyhouses.de.
Wird fertig geliefert, also könnte ich damit auch umziehen?
Ja, könntest du. Und dann gibt es auch noch eine einfachere Version, den Wohlwagen.
Ach, schön.
Das sieht aus wie so eine Mischung aus Waldhütte und Wohnwagen. Hat eine Deichsel, kann also wirklich vom Traktor in die nächste Stadt gezogen werden. Und ja, noch beweglicher natürlich Hausboote. Da geht es auch schon so 40.000 oder 80.000 Euro, je nach Ausstattung los.
Pascal Fischer hat Alternativen zusammengetragen. Das Ganze ist auch nochmal verlinkt bei uns auf der Homepage. Mieten oder kaufen? Also mieten ist flexibel. Kaufen gibt uns insgesamt ein bisschen mehr Sicherheit. Es kann aber auch so eine Art Hölle sein. Also manchmal auch beides. Dabei ist 30 eigentlich die magische Grenze fürs Kaufen. Dann kann man sich in das Eigenheim begeben. Die Radiowissen-Reporter Christian Rex, du hast genau die 30 genutzt, um diesen Schritt zu gehen,
richtig? Gerade überschritten, die 30, ja. Würde ich sagen.
Was hast du da getan?
Ach, wir hatten kurz vorher ein Kind bekommen, meine damalige Freundin und ich, und wir mussten irgendwann irgendwie aus unserer kleinen Wohnung raus, und meine damalige Freundin, die wollte so schnell wie möglich ein Haus kaufen. Für sie kam Mieten einfach überhaupt nicht in Frage, weil die Mieten, weil die Zinsen so günstig waren und sie ihr Geld nicht jemand anderem in den Hals werfen wollte. Ich hatte es dagegen nicht so eilig, ich hätte da noch ein bisschen wohnen bleiben können und ich hätte gerne ein bisschen mehr Zeit gehabt, darüber nachzudenken, ob ich lieber was mieten oder kaufen möchte.
Woher kam bei dir diese Zweifel?
Ja, ganz unabhängig davon, dass ich mir nicht sicher war, dass die Beziehung halten würde, hatte ich das Gefühl, mich zu sehr zu binden und für eine nicht absehbare Zeit etwas abzahlen zu müssen, unfrei zu werden und mich gefangen zu fühlen, nicht mehr raus zu können. Ich bin als Typ eher gerne ein bisschen ungebunden und verbringe gern viel Zeit im Ausland, und ich habe mich da von meiner Partnerin auch überreden lassen. Das muss ich sagen, ihre Argumentation war, wenn wir wegziehen wollen irgendwann, dann können wir das Haus ja auch problemlos vermieten. Ich habe ihr das, ich habe sie geglaubt, und dann habe ich den Kompromiss auch irgendwie akzeptiert.
Kannst du noch sagen, wie ihr gesucht habt? Habt ihr Immobilienteil einfach aufgeklappt und seid drauf los?
Ganz klassisch, genau. Also ich bin noch nicht mal zum Kiosk, habe eine Zeitung gekauft, einfach jeden Tag die üblichen Internetseiten durchgeschaut. Wir haben in Monheim und in Langenfeld gesucht, das ist zwischen Leverkusen und Düsseldorf, und haben uns quasi irgendwie jedes Wochenende irgendwas angeguckt. Da war so viel Müll dabei, Renovierungs- oder sanierungsbedürftige kleine Häuser, bei denen mir echt vor der ganzen Arbeit gegraut hat.
Das heißt, im Klartext, da hat sich exakt das bestätigt, was du befürchtet hast?
Ja, es war wirklich viel Mist dabei, bis wir dann irgendwie nach 2 Monaten oder so ein Haus gesehen haben, bei dem ich gedacht habe, okay, das ist ganz nett und freundlich und hier kann man mehr oder weniger sofort einziehen, ohne irgendwie ganz groß renovieren zu müssen.
Kannst du uns einen Eindruck geben, was für ein Haus war das?
Das war so ein richtig klassisches 50er-Jahre-Reihenhaus mit Garten und Bisschen Vorgarten. Bisschen spooky, ne? Ja gut, das hatte immerhin eine Geschichte, das hat mir ganz gut gefallen, und eben, man musste nicht so viel machen, und deswegen habe ich gedacht, da kann man schon mal, das kann man schon machen.
Größe, wie groß war es?
Das war 120 Quadratmeter, hatte 2 Etagen plus einen Keller und einen ausbaufähigen Dachboden. Der Kaufpreis war, glaube ich, 160.000 Euro.
Das weißt du nicht mehr genau?
Nee, wenn ich ganz ehrlich bin, ich wollte das nie richtig wissen. Kann auch sein, dass es ein bisschen mehr war oder ein bisschen weniger mit dem Notar und dem Makler. Ich weiß es nicht so genau. Das hat alles meine Ex-Freundin gemacht. Also alles, was mit Zahlen und Finanzierung zu tun hatte, das ist irgendwie auf ihrem Mist gewachsen. Sie hat sich total da reingefuchst, weil sie das ja so dermaßen wollte. Mich dagegen hat dieser ganze Gedanke seelisch belastet, mich für so lange Zeit durch Zahlungen zu verpflichten. Und deswegen habe ich mich einfach rausgehalten.
Kannst du trotzdem sagen, wie sie das mit der Finanzierung gemacht hat?
Also es war auf jeden Fall nicht leicht. Sie hat sich da wirklich reingefuchst. Wir waren beide Freiberufler und dann haben wir eine ganz detaillierte Aufstellung gemacht dessen, was wir so mitbringen an Geld und was wir in den Jahren vorher verdient haben, um halt den Banken einfach zeigen zu können, da ist so eine gewisse Kontinuität drin, was die Einnahmen angeht. Und mit diesen Zetteln im Grunde ist sie dann von Bank zu Bank getingelt, hat sich auch reihenweise Absagen geholt, aber schließlich dann irgendwann mit Hilfe einer Elternbürgschaft auch eine Zusage gekriegt. Zwei sogar.
Wie sah die Finanzierung aus? 2 Kredite?
Wir haben 2 Kredite genommen und jeder hat eine Riester-Finanzierung gemacht, einen Bausparvertrag. Und wir haben auch eine ganz geringe Tilgung gewählt, um die monatlichen Kosten gering zu halten. Das war mir wichtig, dass halt die Freiheit möglichst groß bleibt irgendwie. Andererseits war das dann natürlich so, dass wir irgendwie bis ins Rentenalter ja fast abzahlen müssen. Und das war für mich dann doch eine zentnerschwere Last irgendwie.
Das hört man tatsächlich ja auch bis heute, wenn du das erzählst. Erinnerst du dich an das Gefühl, als du unterschrieben hast?
Beim Marc, beim Notar, ja. Ja, das war ganz schlimm. Also für mich persönlich. Ne? Für mich war absehbar, dass die Beziehung wahrscheinlich scheitern würde. Und zweitens hatte ich das Gefühl, ich unterschreibe da, dass ich auch meine Freiheit irgendwo weggebe. Das hat sich nicht gut angefühlt. Ich würde das nie wieder tun. Damals habe ich es aber gemacht, weil ich dachte, dass mein Sohn dann auf jeden Fall ein gutes Zuhause bekommt, in dem er irgendwie groß werden kann und ja, zumindest nach den Vorstellungen seiner Mama wohnen kann.
Hast du dich gar nicht wohlgefühlt in dem Haus?
Wir sind ja nicht lange drin gewesen. Da haben wir uns getrennt. Das waren nur ein paar Wochen. Und ich glaube, ich habe dieses Gefühl der Unfreiheit irgendwie so damit reingenommen und habe das dann auch da drin gespürt und das hat dann bestimmt auch dazu beigetragen, dass wir uns getrennt haben.
Wo bist du dann hin?
Ja, das ist ein bisschen eigentlich irgendwo eine etwas komische Geschichte. Ich bin dann tatsächlich auf einen Dauercampingplatz gegangen mit meinem VW-Bulli. Es war Frühling, also das passte so. Dann kam der Sommer und das hat sich irgendwie ganz gut angefühlt, weil ich so das Gefühl wieder kriegen konnte, ich bin frei. Ich kann irgendwie machen, was ich will, so ein bisschen. Ich bin ungebunden und von daher passte das. Das habe ich den Sommer durchgezogen und dann bin ich in der Mietwohnung.
Nee, Fazit, ich wollte gerade fragen, würdest du nie wieder kaufen, denn was ein Haus oder eine Eigentumswohnung angeht?
Ja, ich habe wirklich ein großes Problem, mich räumlich so zu binden. Ich habe einen großen Freiheitsdrang, das Bedürfnis nach Beweglichkeit. Und ich würde sagen, wenn man ein Haus kauft, dann sollte man auch den Wunsch haben, sich an einen Ort zu binden, an einem Ort niederzulassen und Wurzeln zu schlagen.
Du hast gerade schon gesagt, Mietwohnung. Sag uns noch kurz, wie das aussieht und wo du wohnst.
Ja, ich wohne jetzt wirklich ganz um die Ecke bei den beiden. Also die wohnen immer noch in dem Reihenhaus und ich habe einfach eine ganz normale Zwei-Zimmer-Wohnung gemietet um die Ecke in Monheim, relativ nah am Rhein. Ist ganz nett. Ich bin da zufrieden, zahle meine Miete und bin glücklich damit.
Die Radiowissen-Reporter Christian Rex mit seiner Geschichte, warum das Eigenheim vielleicht nicht so die allerglücklichste Wahl ist. DD Radiowissen Redaktionskonferenz. Lebst du schon? Kaufen oder mieten? Ihr habt bei Facebook und Google Plus einiges geschrieben. Unter anderem schreibt Dwight D. Durwood, bitte mit Rechenexempeln. Und wenn ich eins heute Abend gelernt habe, dann ist es das, dass ich mit meinen eigenen Zahlen ehrlich zu mir selbst sein muss. DD Radiowissen Redaktionskonferenz. Das Beste aus 2 Stunden in knapp 2 Minuten.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Also zuerst mal werden immer mehr Immobilien vererbt. Bisher gab es in jeder zweiten Erbschaft Immobilien zu erben und zukünftig soll das in 2 von 3 Erbschaften der Fall sein. Aber gleichzeitig ziehen immer weniger Erben ins neue Eigentum selber ein. Das hat bisher noch jeder Zweite getan und in Zukunft will es eigentlich nur noch jeder Vierte. Dafür wollen die Erben dann öfter vermieten. Das hat jeder Fünfte künftige Erbe vor, bisher war es nur jeder Siebte. Und das hängt dann wiederum damit zusammen, dass die Erben von Immobilien oft selbst schon in den eigenen 4 Wänden leben.
Wenn du willst, dass die Leute ein Schiff bauen, heißt es ja, lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten Meer. Und
ganz groß, Pascal.
Das WordPress-Blog Wir sanieren scheint dieses Motto zu haben. Die haben da ein 60er-Jahre-Haus renoviert und die zeigen eben nicht diesen ganzen Dreck. Die zeigen auch die Kisten mit ihrer Kirschernte. Die zeigen die Gurken aus dem eigenen Treibhaus und die Frischluft-Zucchinis. Da schmeckt das Eigenheim natürlich gleich besser als die Mietwohnungsfertigsuppe.
Angst machen einem diese Riesenschulden, die ich natürlich habe dadurch. Ja, das ist so in etwa 500.000.
Du solltest mitbringen, damit du die größte Auswahl bei den Banken hast, mindestens 20% des Kaufpreises und die Nebenkosten, die beim Kauf oder beim Bau entstehen.
Das sind nochmal prozentual?
Nochmal circa 10%. Also im Optimalfall hast du mindestens 30% der Gesamtkosten.
Heißt, wenn ich 300.000 haben will, muss ich 90.000 auf den Tisch legen.
Wäre für dein Gesamtkonzept, dafür, dass die Finanzierung auch schön aussieht und wir uns bei vielen Banken umschauen können, optimal.
DD Radio Wissen Redaktionskonferenz, was immer ihr macht. Macht's gut.
DD Radio Wissen Redaktionskonferenz.